Matthias Seestern Pauli wäre der Nächste und das, was Hans Koop jetzt zu viel gesprochen hat, wirst du weniger sprechen, oder? Du hast das Wort.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Landrätin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Man könnte meinen, dass wir hier über eine Sachfrage reden, die man als pro forma beiseite schieben könnten, die man einfach mal so oder so kurz beschließen kann. Dem ist es aber nicht, weil es geht im Kern um die Festsetzung wichtiger Regeln zur Durchführung einer Wahl. Und dementsprechend bin ich auch sehr dankbar, dass die Verwaltung eine umfangreiche Vorlage gefertigt hat, die wir als Vertreterinnen und Vertreter von Grünen, FDP und CDW als zielführend und schlüssig erachten und ihr deswegen auch folgen werden. Wir hatten uns, nachdem auch das Urteil oder nicht das Urteil, ein Gutachten der CDU-Kreistagsfraktion vorgelegt wurde, habe ich auch nochmal das persönliche Gespräch mit Professor Dr. Koch von der Universität Osnabrück, parallel lehrt er auch in Berlin, gesprochen und auch vorgelegt, der seinen Schwerpunkt bei Parteienrecht hat und auch niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz. Und er kommt zu einem dezidiert anderen Urteil in der Bewertung dieser Frage. Und er hat darüber hinaus auch, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, darauf abgezielt, dass das Bundesverfassungsgericht 2020 in einer Entscheidung das Urteil von 1997, auf dem ja auch Bezug genommen wird, in dem Gutachten von Oebbecke Bezug genommen wird. Und da heißt es, so wird in der Entscheidung zu diesem Themenkreis vom 15. Dezember 2020, also sehr neu, ausgeführt, durch Brechung des Grundsatzes der Wahlgleichheit bedürfen, Zitat, wegen seines formalen Charakters eines besonderen sachlich zwingenden Grundes, das heißt eines Grundes, der durch die Verfassung legitimiert und von einem Gewicht ist, das dem Grundsatz der Wahlgleichheit die Waage halten kann. Also sehr hochgehangen und dementsprechend ist auch, glaube ich, der Vorlage insgesamt Folge zu leisten. Ich möchte aber auf einen anderen Punkt noch hinweisen. Auch in der Rede gerade des Kollegen Koop ist ja immer wieder gesagt worden, mehrfach ist es gerade gesagt worden, dass es keine zwingende Notwendigkeit gäbe. Es gäbe keine zwingende Notwendigkeit. Darum geht es aber gar nicht. Das ist eine Veränderung der Grundsatzdiskussion auf ein anderes Spielfeld. Es geht nämlich nicht darum, ob es zwingend notwendig ist, sondern ob es geboten ist. Und das ist in jedem Fall, und zwar sogar aus zwei Gründen. Zum einen erreichen wir mehr an Rechtssicherheit. Das ist auch logisch, weil je mehr ich mich einer Durchschnittsgröße eines Wahlkreises annähere, desto unwahrscheinlicher sind Wahlrechtseinsprüche. Natürlich können auch die, und das ist gerade gesagt worden, natürlich passieren. Natürlich ist das möglich, aber der sachliche Zusammenhang bei einer Annäherung an die Durchschnittsgröße ist natürlich von der Wahrscheinlichkeit geringer, dass es dann berechtigte Einwendungen gäbe. Darüber hinaus haben wir, auch wenn es auf die Landtagswahl bezogen war, ein Urteil des Staatsgerichtshofs. Darüber hinaus gibt es eine sogenannte Venedig-Kommission des Europarates, die schon seit langem geringere Abweichungen vorschlagen. Und zwar von 10-15%. Und darauf aufbauend ist übrigens das Bundestagswahlrecht zum 01.01.26, also jetzt in 3 Wochen, zu ändern, dass nämlich nur noch 10% Abweichung sein sollen, solange es keinen Bestand gibt. Dann sollen es aber nicht mehr als 15 sein und ab 15% muss zwingend geändert werden. Und darauf baut wohl logischerweise auch die Empfehlung der Landeswahlleitung ein. Es ist nämlich nicht nur dieses eine Urteil des Staatsgerichtshofs, sondern es sind Empfehlungen des Europarates, mehr gesagt der zuständigen Kommission. Es gibt Urteile vom Bundesverfassungsgericht. Es gibt eine Änderung auch des Wahlrechts auf der Bundesebene. Und deswegen zielt das alles auf eine Richtung, nämlich zu einer Anpassung der Abweichung, genau wie es jetzt auch vorgeschlagen wurde. Und das Zweite, worauf ich abzielen möchte, und das ist für mich der gewichtigste Grund, es geht bei dieser Frage um die Gleichheit der Wahl sowohl im aktiven als auch im passiven Wahlrecht, nämlich die Chancengleichheit für die, die gewählt werden wollen und für die, die jemanden in ein Gremium wählen wollen. Und deswegen halten wir es für zwingend geboten, dieser Vorlage, die sehr schlüssig, sehr ausgewogen ist, zu folgen. Und das werden wir als Vertreter von Grünen, FDP und CDW auch tun. Vielen Dank.
Vielen Dank, Matthias Seestern-Pauli. Du hast etwas Zeit wieder reingeholt. Jutta Olbricht.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Landrätin und sehr geehrte Verwaltungsmitarbeitende, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer vor Ort hier oder an den Bildschirmen, liebe Kolleginnen und Kollegen des Kreistages. Wenn wir heute über die Wahlbereiche im Landkreis Osnabrück sprechen, dann sprechen wir nicht über Linien auf einer Karte. Wir sprechen über Vertrauen, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Fairness und Rechtmäßigkeit unserer Wahlen. Die Einteilung der Wahlbereiche ist nach dem niedersächsischen Kommunalgesetz eine rechtlich gebundene Entscheidung. Sie muss den Wahlgrundsätzen aus Artikel 28 Grundgesetz entsprechen. Besonders entsprechend ist dabei die Wahlgleichheit. Jede Stimme soll den gleichen Zähl- und Erfolgswert haben. Das ist kein theoretischer Anspruch. Das NKWG verpflichtet uns ausdrücklich, Wahlbereiche so zu gestalten, dass eine möglichst gleiche Vertretung der Bevölkerung gewährleistet ist. Abweichungen sind nur in engen Grenzen zulässig und müssen sachlich nachvollziehbar begründet werden. Dies wurde uns durch die Verwaltungsvorlage zum Kreisausschuss am 10. November dargelegt. Hierüber haben wir fraktionsintern in zwei interfraktionellen Runden intensiv diskutiert, auch um einen möglichen Konsens zu erzielen. Die von der CDU dazu eingeholte Stellungnahme, von der wir eben gehört haben, eines Fachjuristen, wurde unsererseits auch juristisch geprüft und schließlich für uns keine entscheidende Begründung erkennbar gewesen, warum die CDU so vehement auf die Beibehaltung der Wahlbereiche pocht. Gleichwertigkeit der Stimme ist Grundlage demokratischer Akzeptanz. Für die Menschen im Landkreis muss gelten, es darf keinen Unterschied machen, wo sie wohnen. Ihre Stimme muss genauso viel zählen wie jede andere auch. Wenn Wahlbereiche stark unterschiedlich groß sind, entsteht schnell der Eindruck von Ungleichbehandlung, selbst dann, wenn dieser nicht beabsichtigt war. Da schon vieles gesagt war, könnte ich einige streichen, das holt Zeit rein. Ein satzungsgeberischer Gestaltungsspielraum hat auch seine Grenzen. Das NKWG eröffnet dem Kreistag einen begrenzten Gestaltungsspielraum bei der Bildung der Wahlbereiche. Dieser Spielraum ist jedoch rechtlich gebunden. Unzulässig sind insbesondere Zuschnitte, die erkennbar parteipolitische oder taktische Effekte begünstigen. Das bewusste Inkaufnehmen erheblicher Ungleichgewichte zwischen Wahlbereichen. Gerade deshalb ist Sorgfalt geboten. Je größer die Abweichung zwischen Wahlbereichen, desto höher sind die rechtlichen Anforderungen an ihre Rechtfertigung. Diese Maßstäbe dienen nicht der Bürokratie, sondern dem Schutz der demokratischen Gleichheit. Fehler bei der Wahlbereichseinteilung sind keine Nebensächlichkeit. Das NKWG sieht für Verstöße gegen wesentliche Wahlvorschriften ausdrücklich die Möglichkeit der Wahlanfechtung vor. Rechtssicherheit entsteht daher nur durch transparente, frühzeitige und gut begründete Entscheidungen. Unsere Aufgabe ist klar, Wahlbereiche so festzulegen, dass sie rechtlich Bestand haben und von den Bürgerinnen und Bürgern als fair empfunden werden. Wer diese Gleichwertigkeit der Stimme schützt, schützt die demokratische Legitimation dieses Kreistages. Während also die CDU auf Kontinuität setzt, setze ich und die Mehrheit der SPD-UWG-Gruppe auf Rechtmäßigkeit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Jutta Olbricht, für diesen Wortbeitrag. Gibt es weitere Redebeiträge? Das ist nicht der Doch, da, Johannes Eichholz, das ist doch der Fall. Weitere Redebeiträge? Andreas Grebemann.
Herr Vorsitzender, Frau Landrätin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Kreistagsabgeordnete, lieber Jutta Olbricht, du hast hier sehr weit ausgeholt und uns nachher unterstellt, wir würden hier irgendwas verfolgen, was nicht rechtssicher wäre. Ich glaube, wer sich intensiv mit den Fragen, die wir diskutieren, auseinandersetzt, der wird erkennen, und auch dafür lässt sich auch ein Professor Dr. Oeberke nicht hergeben, dass es sehr wohl Argumente gibt, wie man möglicherweise das eine oder andere argumentieren kann. Und diese Verantwortung, die wird uns auch nicht damit genommen, indem irgendwer hingeht und in eine Vorlage schreibt, nur mein Weg ist rechtssicher. Diese ganze Diskussion hätten wir uns vielleicht ersparen können, wenn wir das von dir beschriebene Konsensverfahren einfach mal gewählt hätten. Ich habe in der Zeitung jetzt gelesen, welche Diskussion es zu diesen Themen in der Stadt Osnabrück gegeben hat. Das, was die jetzt nachher daraus machen, ist kein Beispiel für uns. Wenn wir was vereinbaren in interfraktionellen Runden, dann sollten wir das auch einhalten. Aber zumindest ist das Verfahren doch ganz interessant, dass die sich vorher zusammensetzen, bevor irgendwelche Vorlagen in die Welt geworfen werden, mit eindeutigen Positionierungen, dass sie sich darüber austauschen, welchen Weg kann man denn gehen, um bestimmte Ergebnisse zu erreichen. Ich will das Ergebnis in der Stadt gar nicht bewerten, das ist ein anderes Thema. Aber zumindest das Verfahren scheint mir doch ganz sinnvoll. Wir haben es hier so gemacht, dass einer einfach irgendwas hingelegt hat und dann hieß es so, das ist jetzt unser Vorschlag, und da war überhaupt kein Konsensverfahren. Und wir wurden nachher befragt, was wir davon halten, und dann hat sich doch glatt jemand und hat gesagt, das passt uns nicht, hat sogar noch dargelegt mit einem mehrseitigen Gutachten. Und es passt immer noch nicht, klar. Ne? Also Konsens erkenne ich hier an dieser Stelle nicht. Und wenn ich, also auch das Verfahren ist nicht darauf ausgelegt, wenn ich das nochmal deutlich sagen darf, das hätte man anders gestalten können. Und wenn ich nochmal deutlich sagen darf, was für Vertrauen in der Bevölkerung sorgt, dann ist es das Anwenden eindeutig gefasster Gesetze. Und wir haben ein Gesetz, und in diesem Gesetz steht drin, das kann jeder nachlesen, § 7 Absatz 6, niedersächsisches Kommunalwahlgesetz, da steht drin, dass die Abweichung soll nicht mehr als 25% betragen. 25%. So, und jetzt gibt es seit einem Jahr ein Gutachten zu einer ganz anderen Wahl, die nach einem ganz anderen System funktioniert, nämlich die Landtagswahl. Gibt es kein Gutachten, gibt es ein Urteil. Das kennt der Gesetzgeber, der Kommunalverfassungsgesetzgeber, das Land Niedersachsen, kennt dieses Urteil und ändert das Gesetz nicht. Dann muss ich doch davon ausgehen, dass das Gesetz weiter gilt. Dann hat der Gesetzgeber gesagt, ja, ich überlege aber, ob ich das Gesetz ändere. Er tut's aber nicht. Und er weiß, dass nächstes Jahr am 13. September Kommunalwahl ist. Und er ändert das Gesetz nicht. Dann muss doch jeder Bürger in diesem Staat davon ausgehen, dass das, was da steht, gilt. Dass die Abweichung soll nicht mehr als 25% betragen. Und was machen wir? Wir haben irgendwelche Innerverwaltungsanweisungen zur Durchführung der Wahl vom Landeswahlleiter, ich kenne den nicht persönlich, aber den Job, den er macht, der ist wichtig und gut. Und er schreibt irgendwas, und das halten wir hoch. Das ist dann das Mittel der Wahl für unsere Entscheidung, nicht das Gesetz. Und dann hier hinzugehen und zu sagen, wir argumentieren mit der Gleichheit der Stimme und so weiter, und dann Bundestagswahl, jetzt irgendeine EU-Kommission, irgendwas habe ich eben gelernt hier. Was ist denn das? Wir haben doch Gesetze. Da gibt es eine Kommission, die positioniert sich so, und dann gibt es eine Bundestagswahl, funktioniert ganz anders als eine Kommunalwahl, völlig anders. Völlig, das ist nicht unterirdisch, lieber Matthias. Setz dich mal mit den Wahlgrundsätzen auch des Stimmgewichts bei der Kommunalwahl auseinander. Lass uns nachher drüber diskutieren. Das interessiert dir keinen, das Detail offensichtlich, ja. Aber lass uns nachher drüber diskutieren. Das ist was anderes. Und wir haben ein Gesetz, in dem Gesetz steht ein Rahmen drin. Und wenn wir den einhalten, wenn wir den Rahmen des Gesetzes, den uns der Gesetzgeber in Kenntnis aller Umstände, die wir auch kennen, vorgibt, dann machen wir nichts falsch. So, und trotzdem wird hier letztendlich ein Hin- und Hergeschiebe produziert, was bei möglicher Änderung in der Zukunft dazu führt, dass wir vielleicht wieder ändern müssen. Und da sagen wir, es kann nicht sein, dass wir jetzt irgendwas anpassen, was wir nachher wieder zurücknehmen müssen. Das entspricht keiner Kontinuität. Dankeschön.
Vielen Dank, Johannes Eichholz. Andreas Quebbemann wäre der Nächste auf der Liste. Detod Brümmer Banger hat sich noch gemeldet. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht.
Herr Vorsitzender, Frau Landrätin, meine Damen und Herren, ursprünglich wollte ich nur zum Verfahren was sagen, aber angesichts einiger Wortbeiträge muss ich doch in der Sache auch noch mal was sagen. Wahlbereiche sollen die Menschen verbinden, wurde eben gesagt. Genau das ist ein wichtiger Punkt. Wahlbereiche sollen die Menschen verbinden. Und Es ist ein einziger Abgeordneter hier aus Neunkirchen. Der gehört der Christlich-Demokratischen Union an. Das ist auch gut und richtig so, weil die Menschen sind da überdurchschnittlich intelligent und wählen überdurchschnittlich hoch CDU. Also gibt's für uns als Bramscher gar nichts Schlechtes daran, dass Neunkirchen zu Bramsche käme. Ja, um das auch mal konkret für diejenigen, die zuhören, deutlich zu machen, worum es geht. Aber jetzt muss man, wenn Menschen verbunden werden, muss man doch auch mal eins zur Kenntnis nehmen, dass die Neunkirchener selber sich in Teilen zumindest und in wesentlichen Teilen viel verbundener mit den Bersenbrückern fühlen. Die zehnfache Anzahl an Schülerinnen und Schülern aus Neunkirchen geht nach Bersenbrück und nur sehr, sehr wenige gehen nach Bramsche. Das kann man auch an ganz einfachen Dingen festmachen. Die lesen nicht die Bramscher Nachrichten, die lesen das Bersenbrücker Kreisblatt. So, also es gibt in der Sache sehr gute Gründe, dass man sagt, man lässt es so, wie es ist. Aber gut, es wird gleich eine Mehrheit vermutlich anders entscheiden und dann haben wir ein neues Wahlgesetz und dann wird es wieder hin und her. Da kann man sagen, ja, die CDU setzt auf Kontinuität. Ja, es ist nicht verkehrt, solche Dinge nicht jede Wahl neu zu ändern und zu entscheiden, weil man das den Menschen auch nicht erklären kann, warum ich einmal jemanden wählen kann, beim nächsten Mal wieder nicht und so weiter. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, die Einteilung der Wahlbereiche, das ist keine technische, auch im Kern keine juristische oder mathematische Frage, sondern es ist eine Entscheidung mit politischer Wirkung. Die Zuschnitte der Wahlbereiche beeinflussen mittelbar, wie Wahlen im Detail ausgehen können. Das Gesamtergebnis hat im Übrigen gar keinen Einfluss drauf. Und noch wichtiger, gerade in diesen Zeiten, wie gut sich Bürgerinnen und Bürger repräsentiert fühlen. Und gerade deshalb halten wir es für richtig und für angemessen, und das ist jetzt der Verfahrensantrag, den ich stelle, in geheimer Abstimmung diese Abstimmung durchzuführen. Eine geheime Abstimmung, meine sehr geehrten Damen und Herren, schützt die freie Gewissensentscheidung jedes einzelnen Mitglieds dieses Kreistags. Sie ermöglicht es, unabhängig von Fraktionszwang, Erwartungshaltung oder parteitaktischen Überlegungen, die ja scheinbar hier auch eine Rolle zu spielen scheinen, oder gruppeninternem Druck abzustimmen. Und genau das entspricht dem Grundgedanken unseres freien Mandats. Die Wahlbereichseinteilung, so ist es argumentiert worden, hat Auswirkungen auf die Chancengleichheit bei zukünftigen Wahlen. Gerade wo solche Effekte möglich sind, muss doch das Verfahren selbst über jeden Zweifel erhaben sein, oder etwa nicht? Eine geheime Abstimmung verhindert den Eindruck von taktischem Abstimmungsverhalten oder politischem Druck und stärkt damit die demokratische Glaubwürdigkeit unserer Entscheidung. Damit, das will ich auch deutlich sagen, weil das Argument wird dann gleich kommen, geht es gerade nicht um Intransparenz. Der Gegenstand der Beratung, die Argumente, das Abstimmungsergebnis, all das haben wir hier öffentlich diskutiert, bleibt öffentlich. Lediglich die individuelle Stimmenabgabe ist geschützt und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, aus gutem Grund. Und es geht Ihnen ja auch nicht darum, um das individuelle Stimmenverhalten, sonst würden Sie namentliche Abstimmung beantragen. Am Ende geht es um die Akzeptanz der Entscheidung. Nicht nur hier im Kreistag, sondern auch draußen in den Kommunen, in den Wahlbereichen und bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und deshalb werbe ich dafür, diesen Schritt zu gehen. Wer eine faire, eine freie, eine sachorientierte Entscheidung treffen will, sollte zumindest auch die Freiheit geben, unbeeinflusst abzustimmen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Andreas Böbemann. Jetzt hatte sich noch gemeldet Detort Brümmer-Bange, Clemens Lammerskitten und Maren Gut. Ja. In der Reihenfolge würde ich Sie dann aufrufen.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Landrätin, sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Gäste der Kreistagssitzung. Ich habe lange überlegt, ob ich was sage, hatte eigentlich nach der ersten Runde gedacht, alles eigentlich Wesentliche ist gesagt. Dann kamen jetzt aber noch mal ein paar Äußerungen, wo ich gesagt habe, es wird nötig, doch noch mal was zu sagen. Es ist zum einen so, dass ja die Verwaltung nicht von sich heraus sozusagen einfach nach dem Motto Lust und Laune, sondern es gab einen Brief des Landeswahlleiters, der eben auf die Problematik hingewiesen hat. Und darauf hat auch die Verwaltung zu Recht reagiert und hat und das finde ich erstmal völlig in Ordnung, auch einen Entwurf gemacht, wie sie der Meinung ist, dass das Ganze umsetzbar ist. Danach hat es mehrere Runden gegeben, entweder interfraktionell oder auch im Kreisausschuss ohne Beschluss. Das heißt also, es war mehrere Gelegenheiten gegeben, auch dort sich einzubringen und auch zu bereden. Also einfach nach dem Motto, ich lege ein weißes Blatt hin und wir gucken mal, wie es laufen soll, ist, glaube ich, an der Stelle nicht zielführend, sondern so wie die Verwaltung es gemacht hat, war es völlig richtig. Und eins ist auch richtig, es ist nicht ungerecht, es zu verändern. Es ist auch nicht rechtswidrig, es zu ändern. Das ist ja sogar wünschenswert, dass möglichst die Wahlkreise gleich groß sind. Sie sollen sozusagen ja nicht größer als 25% sein und so wie vom Staatsgerichtshof, sie sollen nicht größer als besten nicht 15% sein. Wenn sie das sind, dann soll es gute Gründe geben. Und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich von Seiten der CDU nicht ein einziges Grund gehört, der dazu führt, dass man eine Änderung auch dann machen könnte, weil wir haben im Bramsche eine Unterdeckung von über 20%. Also deutliche Unterschreitung dabei. Und der Hinweis, der einzige Hinweis, der gekommen ist, das ist die Schülerzahlen. Das ist richtig. Aber es sind nicht die Schülerzahlen des Gymnasiums, wo die Schüler mindestens 6, eventuell sogar 9 Jahre sind und damit auch eine Bindung aufbauen können, sondern es sind 178 Schüler, die an die berufsbildende Schule gehen, aus der Samtgemeinde Neunkirchen. Davon weit über 120 Schüler in der dualen Ausbildung, also die maximal eigentlich nur einen Tag in der Woche in der Schule sind. Also ungefähr 60 Schüler, die in ganzjährig oder ganze Woche in der Schule sind. Also es ist nicht diese starke Bindung da. Es gibt auch, und das hat die Verwaltung im Vorfeld in den Gesprächen deutlich gemacht, viel mehr Verbindungen der Samtgemeinde Neunkirchen nach Bramsche. Und dass das entsprechend gewichtet wird, sollte dabei sein. Und ein Punkt für geheime Abstimmung kann man natürlich gerne machen. Die Argumentation ist zumindest mal, und so kann ich es für unsere SPD-UWG-Gruppe ganz klipp und klar sagen, bei uns ist die Abstimmung freigegeben. Es kann jeder dementsprechend entscheiden. Es wird keiner dafür gemaßregelt, wenn er dagegen stimmt oder sowas alles. Und gerade, und das kann ich auch als Fraktionsvorsitzender der UWG sagen, bei uns gilt generell das freie Mandat, was jeder hat. Also Fraktionszwang gibt es bei uns schon gar nicht. Und deswegen dabei. Und von daher werden wir auch dem Antrag auf geheime Abstimmung ganz getrost entgegensehen. Und angesichts unserer Tagesordnung bitte ich auch alle darum, das abzulehnen. Danke.
Vielen Dank. Ist jetzt an? Ja, vielen Dank, Detort. Clemens Lammerskitten ist der Nächste in der Reihe und dann Maren Gut.
Herr Vorsitzender, verehrte Landrätin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, als du es eben angesprochen hast mit der Venedig-Kommission, da habe ich mich kurz entschlossen, hier doch noch ein paar Worte zu diesem Thema zu sagen. Also, was die Venedig-Kommission gemacht hat, ist das, was du beschrieben hast, 2002 in ein Papier zu schreiben, vor 23 Jahren. Das ist also nichts Neues. Aber wo ich an dieser Stelle noch darauf hinweisen möchte, ist, das, was Johannes gesagt hat, gilt auch. Das ist nur eine Empfehlung und der Gesetzgeber bestimmt, wo es lang geht. Und ein Rechtsgrundsatz bei Wahlen ist, und den hat die Venedig-Kommission auch aufgestellt und gegen den wird hier gleich verstoßen, das bedeutet, dass man Veränderungen am Wahlsystem und an den Wahlkreisen anderthalb Jahre vor einer Wahl nicht durchführen soll. Das steht in dem gleichen Papier wie das, was Matthias eben zitiert hat. Also, wenn Sie gleich geheim abstimmen, dann bedenken Sie. 18 Monate vor einem Wahltermin sollen die Wahlkreiseinteilungen nicht mehr geändert werden. Deswegen ist das Land so schlau, und macht die Wahlkreisveränderung, die machen sie nicht 18 Monate vorher, sondern 22 Monate vorher, weil das ist noch zulässig. Also, nach den Grundsätzen des Europarates, wo ich viele Beobachtungen von Kommunalwahlen im Ausland sozusagen mit beobachten darf für den Europarat, ist diese 18-Monatsfrist eine ganz wichtige.
Vielen Dank, Clemens. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann kommen wir in das Prozedere. Nach unserer Geschäftsordnung, Paragraf 12, wird zunächst über die geheime Abstimmung mit Mehrheit abgestimmt. Und wenn zeitgleich oder parallel eine namentliche Abstimmung, das hatten wir auch schon mal in irgendwelchen vorangegangenen Sitzungen, beantragt wird, gibt es grundsätzlich den Vorrang vor der geheimen Abstimmung. Deswegen müssen wir diese Frage zuerst klären. Über die Frage der geheimen Abstimmung stimmen wir aber offen ab. Wir halten uns nicht immer an die Geschäftsordnung, aber in diesem Punkt würde ich das ganz gerne empfehlen. Wer also geheim abstimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Ich muss einmal zählen.
22.
22 ist offensichtlich nicht die Mehrheit, also wird nicht geheim, also Gegenstimme, Entschuldigung, gehe ich mal davon aus, Gegenstimme.
Große Mehrheit.
Enthaltung. Damit wird nicht geheim abgestimmt. Jetzt wäre noch die Frage der namentlichen Abstimmung. Namentlich abgestimmt wird, wenn ein Drittel der Mitglieder des Kreistages dies beantragen. Wer beantragt die namentliche Abstimmung, bitte ich ums Handzeichen. Das ist ein Drittel, also wird namentlich abgestimmt. So ist das. Jetzt bräuchten wir eine alphabetische Liste. Eine alphabetische Liste der Kreistagsabgeordneten. Das bräuchte ich mal einmal von der Verwaltung. Ich kann es mir ja nicht verkneifen, aber sowas steht manchmal im Protokoll. Aber ich bräuchte also eine alphabetische Liste. Sonst bitte dann jetzt einmal irgendwie ausdrucken und dann würde ich die vorlesen und dann würden wir jeweils das Ergebnis festhalten. Wir unterbrechen mal eben für 2 Minuten. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte dann mal wieder Platz zu nehmen, wer an der namentlichen Abstimmung teilnehmen möchte. Und ich würde hiermit die Sitzung wieder eröffnen. Ich rufe noch mal in Erinnerung, dass wir entschieden haben, namentlich abzustimmen und dass ich jetzt der Einfachheit halber in der alphabetischen Reihenfolge aufrufe und dann ja, nein, Enthaltung wäre nett, wenn ihr das sagen würdet. Dann muss ich es nicht 66 Mal sagen oder so. Einverstanden? Okay. Dann steigen wir in die namentliche Abstimmung ein. Es geht jetzt darum, dass wir auch wissen, worüber wir abstimmen. Es geht jetzt um die Vorlage, dass da auch Einvernehmen herrscht. Es geht um die Vorlage 612-1. Für die Kreiswahl am 13. September 2026 werden 10 Wahlbereiche gebildet. Soweit d'accord. Die Abgrenzung der Wahlbereiche ergibt sich aus der Anlage 2 zur Vorlage. Darum rankte sich inhaltlich die Diskussion von vorhin. Also die Anlage 2 zur Vorlage steht inhaltlich zur Abstimmung. Dann fangen wir mal an und ich bitte jeweils nach Aufrufen des Namens laut und deutlich, zumindest für mich, zu sagen, ja, nein, Enthaltung. Und alle, die nicht aufgerufen werden, wären sehr nett, wenn sie ruhig wären, weil das sonst schwer von hier zuzuordnen ist.
Und an dieser Stelle begann dann der alphabetische Namensaufruf der Kreistagsmitglieder, wobei jedes Kreistagsmitglied dann aufstand und sein Abstimmungsverhalten erklärt hat, also Ja, Nein oder Enthaltung. Und kurz danach gab es dann das Ergebnis.
Das Abstimmungsergebnis, abgegebene Stimmen 64. Es zählt die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 32 haben mit Ja gestimmt, 27 mit Nein, 15 haben sich enthalten. Fünf. 32 mit Ja, 27 mit Nein, 5 haben sich enthalten. Damit hat der Antrag, der die Anlage 2 zur Vorlage zum Gegenstand hat, die Mehrheit in namentlicher Abstimmung gefunden. Das nimmt bitte zu Protokoll. Vielen Dank dafür. Tagesordnungspunkt 13, Rettungsdienst und Krankentransport im Landkreis Osnabrück, Bedarfsplan für den Rettungsdienst und Abschluss einer Entgeltvereinbarung und Gebührensatzung zum neuen Jahresbeginn. Hier hatte Malte Stakowski gesagt, wollte noch eine Ergänzung machen. Malte, du hast das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ich habe nur einen kurzen technischen Hinweis, weil mir auf nachfragende Anliegen ist, noch mal kurz zwei Zahlen einzuordnen. In dem Zusammenhang ist diese Vorlage ja bisher bereits mit entsprechender breiter Unterstützung im Feuerschutzausschuss gewesen. In diesem Kontext aber noch einmal einen Aspekt, den ich hervorheben möchte. Wir haben hinsichtlich der Entgeltvereinbarung mit den Kostenträgern ja den bekannten Dissens hinsichtlich der Frage der Notarztpersonalkosten. Vor diesem Hintergrund haben wir auch in der Vorlage in der Begründung zur Sach- und Rechtslage die entsprechenden finanziellen Unsicherheiten, die damit einhergehen, dargestellt und dabei insbesondere auf die Summen von etwas mehr als 800.000 Euro beziehungsweise etwas mehr als 1 Million Euro für die entsprechenden Jahre 2024 und 2025 hingewiesen. Zugleich legen wir in der Entgeltvereinbarung technisch aber einen Entwurf mit einer insgesamt vorläufigen Summe hinsichtlich der Notarztpersonalkosten dar. Das ist kein Widerspruch, sondern erklärt sich daraus, dass diese Summen von 838.000 bzw. 1,04 Millionen Euro sich jeweils aus den Gesprächen mit den Kostenträgern ergeben haben, weil im Gespräch auch von den Kostenträgern natürlich nicht in Abrede gestellt wird, dass überhaupt Notärzte im Landkreis Osnabrück fahren. Das wäre ja die Folge, wenn man da die Zahl 0 einsetzen würde, sondern schlicht die Höhe im Streit ist. Das heißt, wir haben hier die wirtschaftliche Darstellung aus den Verhandlungen. Rechtlich und technisch ist das dann aber dahingehend umgesetzt worden, dass die Summe etwas erhöht wurde, aber insgesamt unter ein Vorläufigkeitsvermerk entsprechend gestellt wurde, was Sie dann in der Entgeltvereinbarung entnehmen können, sodass die Summen sich insofern auch nicht widersprechen, sondern sich vielmehr entsprechend ergänzen. Und deshalb hoffe ich, mit dieser Klärung der verschiedenen Zahlen können Sie dem auch hier heute möglichst breite Zustimmung geben. Vielen Dank.
Vielen Dank. Wortmeldungen dazu? Detot, Oma Bange, weitere Wortmeldungen? Jetzt könnten wir auch den Worten des Kreisrats folgen.
Ja, das war schon mal ganz gut zur Einordnung, das noch mal reinzubringen, dass der Kreisrat da auch noch mal... Ich war ein bisschen überlegt, wie rede ich jetzt, weil ich natürlich genau diesen Dissens oder diese Unterschiede auch mit aufgeführt habe. Denn normalerweise ist dies eigentlich kein großes Thema, was wir haben, weil in der Regel die Kosten, die entstehen, auch ja in der Regel, wie es so schön heißt, oder grundsätzlich, wie es in der Vorlage heißt, von den Kostenträgern übernommen werden. Allerdings, und das ist der Unterschied, den wir eben haben seit letztem Jahr, wir sind da noch nicht ganz fein mit denen, Kostenträgern, denn wir haben das Problem bei den Noteinsatzfahrzeugen oder insbesondere eben bei den Personalaufwendungen der Notärzte, dass es dort einen Dissens gibt, dass die Kostenträger der Meinung sind, dass 7 Notarztstandorte nicht das wirtschaftliche Notwendigkeit darstellen und man dort in den Verhandlungen ist. Ich bin da ganz optimistisch, dass wir auch da die Überzeugung hinbekommen. Aber aktuell haben wir das Problem. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich das auch gerne nutzen, dass wir auch mal deutlich machen, was eben der Rettungsdienst im Landkreis im Jahr kostet. Und wir haben eben für dieses Jahr Kosten in Höhe von ungefähr 28 Millionen da stehen, die davon getragen werden müssen, die wir zwar, so ist unsere Hoffnung, nicht in Gänze oder überhaupt nicht am besten aus den Steuermitteln bezahlen müssen, aber sie werden am Ende eben von den Beiträgen der Krankenkassenmitglieder oder eben der gesetzlichen Unfallversicherung getragen werden müssen, was ja am Ende auch Kosten der Bürger sind. Nur eben nicht Steuergelder, sondern eben entsprechende Beiträge dabei. Was leisten wir aber da dafür? Davon haben wir 20 RTW, also Rettungstransportwagen. Wir haben 17 Krankentransportwagen mit natürlich entsprechender Besatzung im Schichtdienst und sowas dabei. Und wir haben eben entsprechend 4 Notfall-Krankentransportwagen, die wir an den entsprechenden Standorten haben und die eben dafür sorgen, dass die Bürger sich auf einen sehr guten Rettungsdienst im Landkreis Osnabrück verlassen können. Und das müssen wir auch weiterhin sicherstellen. Und ich bin mir an der Stelle auch absolut sicher, dass wir auch alle bereit sind, dieses Risiko mit den Beschlüssen, die wir heute hier treffen müssen. Wir als SPD-UWG-Gruppe werden die Beschlüsse alle mitgehen, auch mit dem Risiko hin, dass, wenn es zu keiner Einigung mit den entsprechenden Kostenträgern kommt, dieses eben aus dem Haushalt des Landkreises zu zahlen ist. Darüber sind wir uns in Gänze bewusst. Und damit Schluss.
Dittert, vielen Dank dafür. Maria Entrop-Henemann.
Herr Vorsitzender, Frau Landrätin, meine Damen und Herren. Mir ist nur noch mal wichtig zu sagen, dass dieser Dissens mit den Kostenträgern ja auch daraus beruht, dass in Frage gestellt wird, ob überhaupt 7 Notarztstandorte nötig sind. Und da finde ich es wichtig, dass wir uns alle einig sind, dass wir dafür kämpfen müssen, dass das erhalten wird. Dafür tragen wir auch das Risiko. Da warten wir ja auch noch Gutachten ab, damit wir selber Zahlen und Daten kommen, um das beurteilen zu können. Wir sollten mit aller Kraft dieses Ziel verfolgen, diese 7 Notarztstandorte zu erhalten. Danke.
Vielen Dank. Kommen wir zur Beschlussfassung. Wer dem Beschlussvorschlag so folgen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimme, Enthaltung, ist nicht der Fall, damit einstimmig so angenommen. Tagesordnungspunkt 16, internes Klimaschutzkonzept nach dem niedersächsischen Klimagesetz. Ich bitte um Wortbeiträge, wenn gewünscht. Ja, dann fang mal an. Klaus Kanke hat das Wort.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Frau Landrätin, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Der Landkreis Osnabrück ist keine Insel. Weder bei den Ursachen für den Klimawandel noch bei den Folgen dieser dramatischen globalen Krise. Wir stecken mittendrin. Wenn man allerdings gut zugehört hat in der letzten Sitzung des Umweltausschusses, konnte man auch den Eindruck gewinnen, es gäbe noch ein paralleles Universum, in dem das so nicht stattfindet. Wir waren den Klimaschwurbeleien von ziemlich weit unten ausgesetzt, sozusagen von der Basis reflektiert oder wurde wild gerechnet, wie hoch denn unser Anteil an den THG-Emissionen ist. In Deutschland wird ja immer über 2% geredet. Wie viel mag das im Landkreis sein und wie viel bewirken wir mit unserem Klimaschutzkonzept? 0,00% von, ja, kann man auch gerne weiterrechnen. Ich will das mal ins Absurde treiben. Wie viel ist denn 0,0% von 2,3 Grad oder von 2,5 Grad oder können wir uns 5 gönnen? Das ist ja alles verschwindend gering. Sind wir gar nicht in der Verantwortung. Wenn man die Zahlen verwendet, die auf dem Tisch liegen, dann muss man alle nehmen, wenn die Rechnung richtig sein soll und das Ergebnis passen soll. Wir in Europa, wir in Deutschland machen das schon 250 Jahre lang. Hemmungslos Emissionen in die Luft verbreiten. Und das ist der Grund dafür, warum wir in einer historischen Verantwortung sind. Und das muss man einfach an der Stelle gerade rücken. Das ging dann so weit, dass auch die Referentin, die ja nicht der Politik und der Verwaltung angehört, bekennen musste, sie bekommt Puls. Ja, kann ich nachvollziehen, ging mir dann auch so. Was mir aber im Nachhinein tatsächlich noch viel nachhaltiger Puls gemacht hat, war die Feststellung, dass der CDU-Fraktionsvorsitzende Eichholz hier die Klimaleugnerin Haunhorst hofiert mit den Worten, das sei ja auch nur eine Meinung, die man auch akzeptieren muss, könne ja so geäußert werden wie jede andere Meinung auch. Ja, ich glaube, Kern der Debatte war nicht die Meinungsfreiheit in Deutschland, da mache ich mir wenig Sorgen. Wenn man die Meinung frei äußern kann, dann ja wohl in diesem Land. Und das freut mich und da bin ich stolz drauf. Aber an der Stelle, wo Meinung geäußert wird, geht es auch um die Fragestellung, handelt es sich um Wahrheit oder Lüge? Das ist mir ganz wichtig. Und uns als Fraktion auch, wir halten uns da an die Fakten. Wir stehen zur Wissenschaft und zu faktenbasierten Grundlagen für den Klimaschutz. So ist es auch mit Blick auf unser Klimaschutzkonzept im Landkreis Osnabrück. Das ist kein nice to have. Es ist eine Folge, und zwar eine logische Folge, aller konkreten, verbindlichen, nationalen wie internationalen Vereinbarungen. Das beginnt mit der Nachhaltigkeitsrichtlinie der UN, das Ziel 13. Es geht weiter mit dem Pariser Klimaschutzabkommen 2015, als 1,5 Grad wissenschaftlich noch darstellbar waren. Den Zenit haben wir überschritten. Weiter geht's mit dem Klimaschutzgesetz in Deutschland, dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Freiheit künftiger Generationen und zuletzt dem Klimaschutzgesetz in Niedersachsen, das uns als Landkreis verpflichtet, ein Klimaschutzkonzept aufzustellen, die Kommunen in ihrem Bemühen zu unterstützen, für eine Umsetzung zu sorgen, Monitoring und Fortschreibung des Klimaschutzes sicherzustellen. Im Klimaschutzkonzept des Landkreises heißt es, die zentrale Aufgabe ist es, die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand wahrzunehmen und im Verlauf der Durchführung weitere Maßnahmen zur Zielerreichung zu definieren. Das wollen wir machen. Mit unserer Zustimmung zu diesem Klimaschutzkonzept wollen wir unseren Teil der Vereinbarung einlösen, denn der Landkreis ist weder eine Insel, noch befindet er sich in einem parallelen Universum. Vielen Dank.
Vielen Dank, Klaus Kanke. Weitere Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt? Andreas Quebbemann. Weitere Wortmeldungen sehe ich bisher nicht.
Herr Vorsitzender, Frau Landrätin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte selbst bei einer grünen Landrätin nicht gedacht, dass wir im Kreistag mal drüber diskutieren, was wir auf den Teller bekommen oder was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kreishaus auf den Teller bekommen und was auf die Toilette darf. Das, was den gesetzlichen Anforderungen Genüge getan hätte, dass wir das hier beschließen, selbstverständlich, hätten wir auch gerne mitgetragen. Viele von Ihnen haben das in Ihren Kommunen auch schon getan. Klimaschutz, CO2-Einsparung, da gibt es einige wenige, die das nicht mehr für sinnvoll halten oder die das noch nicht erkannt haben. Aber ich glaube, da brauchen wir nicht ernsthaft groß drüber diskutieren. Aber was hier für 51.000 Euro von der grünen Landrätin in Auftrag gegeben wurde, geht weit darüber hinaus. Wir reden über vegetarische Wurst und die exakte Grammatur von Klopapier. Und ich befürchte, wenn Sie dem zustimmen oder das mit hingekommen sind, mit der Intention, dem zuzustimmen, dann haben Sie das Papier möglicherweise nicht ganz gelesen. Ich zitiere wörtlich: Das Klopapier ist weiß und weist eine Grammatik, nee, ich glaube, Grammatik hieß es nicht, eine Grammatur von mindestens 3x 16,5 Gramm pro Quadratmeter auf, was eine angenehme Saugfähigkeit und Stabilität gewährleisten, steht da. Gewährleistet würde es grammatikalisch korrekt heißen. Mindestens, jetzt kommt noch besser, also man könnte sich das nicht besser ausdenken. Mindestens 40% des Mittagstisches der Kantine wird vegetarisch angeboten. Durch pflanzenbasierte, fleischreduzierte und vegetarische Angebote können bis zu 30% Emissionen eingespart werden. Beim Catering sind 60% der angebotenen Speisen vegetarisch. Und auch ein Highlight für mich im negativen Sinne, es werden Lebensmittelabfallmessungen durchgeführt. Verstehen Sie mich nicht falsch. Vegetarisch essen darf jeder. Gern, freiwillig, aus Überzeugung, wie Klaus Kanke das, glaube ich, macht. Aber Wenn Verwaltung beginnt, Essgewohnheiten zu erziehen und gleichzeitig festlegt, wie weich, wie dick oder wie nachhaltig das Toilettenpapier zu sein hat, dann wird aus Politik schnell Pädagogik. Wir als CDU sagen, der Staat soll den Rahmen setzen, nicht Speisepläne vorschreiben, auch nicht bei Herrn Lampe. Er soll funktionale Produkte beschaffen, nicht Weltanschauungen ausrollen, auch nicht auf der Toilette. Nachhaltigkeit ist wichtig, aber Akzeptanz entsteht nicht durch Vorschriften bis ins letzte Blatt, sondern durch Vernunft und Wirtschaftlichkeit. Und gerade beim Essen sind wir der Meinung, sollte es auch weiter Wahlfreiheit geben. Denn eins, da bin ich mir sehr sicher, Politik, die den Menschen vorschreibt, was sie essen und womit sie sich abwischen, wird nicht als fortschrittlich, zukunftsgewandt oder klimapolitisch richtig empfunden, sondern als das, was sie ist, als bevormundend. Und wie nachhaltig eine grüne Landrätin selbst hier agiert, zeigt sich in ihrer Amtszeit neu eingeführt an den Toilettenpapierrollen. Die sind nämlich, man kann es sich kaum vorstellen, in ihrer Amtszeit eingeführt, in Teilen des Kreishauses inzwischen aus Plastik. Man kann es sich wirklich nicht ausdenken, was wir hier so tun. Wir als CDU jedenfalls werden diesen Quatsch nicht mittragen und werden den ablehnen. Vielen Dank, meine Damen und Herren.
Wenn du nichts dagegen hast, dann ist als nächstes Agnes dran und dann machen wir das so. Agnes Droste, du hast das Wort. Andreas Köbelmann war schon.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Vorsitzender, liebe Anna. Klaus, was ich im Umweltausschuss schon gesagt habe, gilt auch hier. Ich stimme dir zu, dass wir in Deutschland eine besondere Verantwortung für das Klima haben, aus historischen Gründen, weil wir über Jahrzehnte schon so viel CO2 ausgestoßen haben. Deshalb möchte ich einen Punkt darauf legen, was mir eigentlich in diesem Klimakonzept fehlt. Nicht berücksichtigt wurde nämlich Bautätigkeiten. Was man aber wissen muss, der Bausektor, insbesondere die Herstellung von Ziegeln, Zement, Beton etc., macht 40% des CO2-Ausstoßes aus. Warum dieser Punkt fehlt, ist mir nicht ersichtlich und deshalb stimme ich diesem Konzept nicht zu. Vielen Dank.
Volker Beermann wäre der Nächste. Vielen Dank, Agnes Droste.
Entschuldigung, auch meine Schuhe quietschen. Herr Vorsitzender, Frau Landrätin, liebe Zuhörende, man könnte wieder starten mit der Wahlkampf in 9 Monaten sendet seine Zeichen aus, aber das kennen wir ja nicht seit 9 Monaten, sondern eigentlich schon, das zieht sich durch die ganze Legislaturperiode, mit welchen Argumenten hier dafür oder dagegen geredet wird. Wir haben hier ein Konzept vorliegen, das auf Basis eines Gesetzes gemacht worden ist. Und ich erinnere mich noch vor wenigen Minuten, meine Ohren klingeln noch, hier stand vorne jemand und sagte, wir haben doch Gesetze und forderte Gesetze ein. Die Verwaltung hat hier gerade ein Gesetz umgesetzt und schon beschwert man sich darüber, wie es gemacht worden ist. Man muss nicht auf alle Aspekte dieser Rede gerade eingehen. Wichtig ist auf jeden Fall nur, dass wir wiedersehen, gerade so wie es der CDU passt, wird sich zurechtgedreht. Wenn es in die Wahlkampfstrategie passt, dann muss das Gesetz so sein. Wenn nicht, dann ist es ein schlechtes Gesetz. Wir werden auch gleich beim Nahverkehrsplan, da nehme ich jetzt noch Wetten an, wieder hören, dass wir Daten brauchen, dass wir Recht und Gesetz einhalten müssen. Hier hat man sich dagegen ausgesprochen. Ich darf nur noch 2 Sätze bitte mitgeben, nämlich auch von dieser eben zitierten Dame, die das Konzept mit erstellt hat. Ohne Datengrundlage agieren Sie im Blindflug. Das war mit die zentrale Aussage. Und nichts anderes haben wir geschaffen. Eine Datengrundlage, eine Basis, ein Plan, damit wir eben sinnvoll arbeiten können. Damit wir beispielsweise auch die Ausgaben, die Maßnahmen, die wir durchführen, damit sie eben auch finanziell und effektiv durchgeführt werden. Kleiner Hinweis auf unseren Haushalt, den wir auch beachten müssen. In dem Sinne macht dieses Konzept Sinn. Und der letzte Aspekt, Andreas Quäbemann,
Ja, es haben mit Sicherheit nicht alle das Ganze durchgelesen, du selber offensichtlich auch nicht, sonst hättest du nicht gelesen, dass da oben drüber stand, es sind Ziele beispielsweise bei der Verpflegung in der Kantine. Das Ziel ist, dass man ein breites Angebot an gesunden und eben auch klimafreundlichen Speisen dort anbietet, mit 60% als Zielvorstellung. Niemand, der als Gast oder als Kunde in die Kantine des Kreises kommt, wird vorgeschrieben, was er zu essen hat. Es gibt dort weiter Fleisch, es gibt dort keine dogmatischen Leitlinien, die da stehen, aber es gibt ein breites Angebot, was Klimaschutz und Genuss miteinander verbinden kann. Entscheidend ist es jedenfalls, wir haben die gesetzlichen Vorgaben eingefüllt, wir haben eine breite Basis, auf der wir handeln können, auf die wir effektiv handeln können, und den ganzen Kommunalwahlkram können wir uns für was anderes auch sparen. Schönen Dank.
Weitere Wortbeiträge? Johannes Eichholz.
Herr Vorsitzender, Frau Landrätin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Kreistagsabgeordnete, vielleicht ganz kurz, lieber Klaus Kanke. Ich werde das auch in Zukunft so halten, ganz egal, wer sich äußert in einem Ausschuss, was auch immer er sagt, was nicht die Rechte anderer einschränkt. Und es wird darüber gelacht und abfällig beschieden, wie es war im Ausschuss, lieber Klaus, von dir. Dann werde ich auch dafür eintreten, dass jeder da sagen darf, was er denkt, selbstverständlich. Und wenn du das, nicht nachvollziehen kannst, wer das in Frage oder in Abrede stellt, der setzt einen Sargnagel in das, was wir hier tun, nämlich offen und frei diskutieren. So viel nur dazu. Und genauso halte ich es auch, lieber Volker Beermann, mit der Diskussion, die wir hier führen. Und am 13. September nächstes Jahr ist Wahl. Und das bedeutet nicht, dass ich alles gut finden muss, was hier passiert, nur weil nächstes Jahr Wahl ist. Sondern es ist auch die Möglichkeit, hier mal zu sagen, wenn irgendwelche Dinge nicht funktionieren. Und wir sagen nicht, um das nochmal ausdrücklich klarzustellen, dass es kein Klimaschutzkonzept braucht. Das steht uns auch gar nicht zu, das zu entscheiden, weil der Gesetzgeber ja gesagt hat, dass wir uns aufstellen müssen. Der Gesetzgeber hat auch einen Rahmen vorgegeben. Das sind die Scope 1 und die Scope 2 Emissionen, die wir betrachten müssen. Wir gehen aber darüber hinaus. So, und das ist der Punkt, den wir ansprechen und den Andreas Köbermann angesprochen hat. Und er hat auch konkrete Inhalte. Und ich glaube, so frei dürfen wir hier sein, auch auf konkrete Inhalte der Dinge, die uns vorgelegt werden, einzugehen. Und ihr mögt selber überlegen, wie sinnvoll das ist, da in die Grammatur des Toilettenpapiers zu gehen. Und ihr könnt selber mal entscheiden, wie sinnvoll das ist, 60% Essen vegetarisch anzubieten. Das bedeutet nämlich anders als du nicht die freie Entscheidung, sondern wer nicht vegetarisch essen will, muss halt früh kommen, sonst ist nichts mehr da. Das ist die Konsequenz. Ja, es ist doch so, wenn der 60% vegetarisch kocht und so. Und das ist nämlich diese, das zu regeln, ist einfach neben der Sache. Die Leute müssen davon überzeugt sein, das zu bestellen, was ihnen schmeckt und was möglicherweise irgendwelchen Ideen folgt. Und das müssen wir nicht vorgeben. Das ist Volkserziehung. So, das will ich aber gar nicht sagen. Darauf will ich gar nicht hinaus. Sondern ich möchte eine Sache. Es ist unglaublich. Ich habe es gehört. Ja, so. Aber es ist wahr. Ich spreche hier tatsächlich. So. Ich möchte noch auf zwei Inhalte dieses Konzeptes noch mal kurz eingehen, und das stelle ich vielleicht gleich vorweg zum Thema PV. Ich weiß nicht, wer es gelesen hat, dem wird es aufgefallen sein. Wir haben hier und wir haben im Landkreis Osnabrück, und auch das hat das Büro, was da beauftragt ist, sehr anerkennend ausgeführt, schon seit knapp 15 Jahren intensiv Klimaschutz betrieben. Und zwar machen wir Dinge, die der Gesetzgeber erst jetzt festgelegt hat. Die machen wir hier schon ganz lange und auch sehr erfolgreich in der Energos über Windkraft und so weiter. Wir haben aber auch das Thema PV ja schon häufig hier diskutiert, und wir haben ja festgelegt, dass wir da, wo das wirtschaftlich ist, eine PV-Anlage zu bauen, dass es da auf kreiseigenen Liegenschaften auch gemacht wird. Wir haben aber von der Verwaltung bislang immer nur die Rückmeldung gekriegt, das klappt alles noch nicht so. So, jetzt schreiben wir in das Konzept, wir machen es auch da, wo es nicht wirtschaftlich ist. Ich habe kein Vertrauen darin, dass das dann auch klappt. So, deswegen lass uns erstmal das machen, was wir sowieso schon tun, bevor wir irgendwelche Konzepte schreiben, in denen wir da noch drüber hinausgehen. Das ist das eine. Und das Zweite, und das will ich ganz grundsätzlich noch mal zu diesem Konzept sagen, und auch die Kritik am Gesetzgeber darf hier erlaubt sein. Wir reden hier in Sonntagsreden immer wieder über Bürokratie und über Bürokratieabbau. Wer sich das anguckt, was wir da machen, der stellt fest, das ist Bürokratie und nichts anderes. Wir geben 52.000 Euro für viele Seiten Papier aus, auf denen wir Dinge beschreiben, die wir zum einen schon lange tun, die zum anderen selbstreden sind, und die zum dritten, haben wir ja eben diskutiert, vielleicht auch viel zu weit gehen. Anstatt uns auf die Dinge zu konzentrieren, auf die es eigentlich ankommt. Wir reden hier über ein Konzept, und dieses Konzept spart kein Gramm CO2, sondern es verbraucht im Zweifel nur CO2. Wir, wenn wir uns weiter auf den Pfad begeben, die sinnvollen Dinge zu tun, um CO2-Emissionen zu reduzieren, sind wir besser beraten, als solche Konzepte zu erstellen. Wir sind dazu verpflichtet, ja, weiß ich, aber trotzdem darf die Kritik daran ja hier erlaubt sein. Es ist ein Feigenblatt, diese Bürokratie aufzubauen. Es bringt kein konkretes Ergebnis. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn man diese Mittel, die das Land ja sehr weit über das Land ausschüttet, wir haben 200 Personalstellen, die damit finanziert werden können, wenn man diese Mittel in Forschung und Entwicklung fließen lassen würde oder einfach ins Tun, dann wäre dem Klimaschutz mehr geholfen als mit diesem Konzept. Abschließend möchte ich noch einmal auf den Umweltausschuss eingehen und da, lieber Kollege Uwe Kamphaus, dich noch mal zitieren, das hat mich sehr gefreut. Du hast nämlich noch mal gesagt, die Erkenntnis aus all dem, was uns da vorgetragen wurde, wäre, wenn wir weniger Verwaltung haben, haben wir auch weniger Emissionen. So, deswegen für eine schlanke Verwaltung einzutreten, war immer schon FDP-Position. Und ich gebe diese FDP-Position hier heute gerne wieder, wenn sonst keiner tut, ist diese FDP-Position bei der CDU immer gerne und gut aufgehoben. Dankeschön.
Weitere Wortmeldungen erwarte ich jetzt nicht mehr. Wer dem Beschlussvorschlag, so wie hier vorgetragen und in den unterschiedlichen, Nuancen waren es nicht, in den unterschiedlichen Herangehensweisen, haben wir das ja hier diskutiert, aber das, jeder will ja Recht und Gesetz einhalten, müssen wir ja auch. Aber das wurde, glaube ich, nochmal deutlich. So, zurück. Wer dem Beschlussvorschlag, wie er hier vorgeschlagen ist, folgen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimme. Frau Hennig, trotzdem zählen Sie. Mehrheitlich damit Enthaltung. Mehrheitlich damit angenommen.